Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tims Sprachnachrichten. Heute unterhalten wir uns mal so darüber, was es so an Messern gibt, die man mal gehabt haben muss oder auf Englisch Must-Haves. Und dazu habe ich mir zwei wunderschöne Gesichter, die ihr leider nicht sehen könnt, zur Seite gestellt. Und zwar einmal den lieben Malte, den kennt ihr auf jeden Fall mindestens schon aus der Rucksackfolge. Moin Malte, sagt uns doch nochmal irgendwie, wie die Leute dich auf Instagram finden können.
Ja, moin moin Tim, schön, dass ich dabei sein darf. Genau,
hi, gerne.
Mein Name ist Malte, man findet mich bei Instagram als knifelife.deutschland.
Und dann dabei, auch schon diverse Male dabei gewesen, der liebe Jan. Jan, wenn du dich auch noch einmal kurz vorstellen würdest.
Sehr gerne. Du wirst mich halt einfach nicht
nee. Los, ne?
Mein Name ist Jan.
Kriegst nicht hin.
Ich bin aus dem Keller rausgelassen. Ihr findet mich als Buckler Rouge auf Instagram.
So, und wir gucken jetzt mal, was macht für euch überhaupt Must-Have aus? Hat das irgendwelche besonderen Charakterzüge oder ist das einfach nur, weil es ein Klassiker ist? Warum sagt ihr, das Messer XY ist ein Must-Have? Also woran macht ihr das fest?
Ja, Malte.
Du machst es dir immer schön einfach. Malte, fang mal an und schießt den Namen. Also für mich ist ein Messer Must-Have eins, was lange am Markt besteht und genau, und dadurch quasi eigentlich zeigt, dadurch, dass es eben nicht irgendwie so eine Auflage ist, einmal hergestellt und danach in der Versenkung verschwunden, dass das einfach was ist, was Bestand hat, ne? So, da würde ich es zumindest mal mit anfangen, ne? Da gibt es
also
ja diverse.
So Ikonen quasi. So.
Genau, da gibt es ja diverse, ne?
Irgendwie. Ja, ja, klar.
Das Buck 110 zum Beispiel da um. Ne? Das ist, glaube ich, seit 80 Jahren unverändert großartig. Ist das ja schon.
Okay. So, Jan, jetzt kannst du dich nicht mehr drum rumwuseln. Wie sieht's bei dir aus?
Nee, möchte ich auch gar nicht. Ich möchte Malte einmal unterstützen, beziehungsweise bestätigen seine Aussage und möchte ihm auch gleichzeitig widersprechen, weil ich denke, dass auch neue Designs, die noch nicht Klassiker sind, ein Must-Have sein können. Natürlich, um auf die Frage zurückzukommen, sind es oft Dinge, die den Markt revolutioniert haben oder die das Taschenmesser an und für sich. Und das sind halt oft Klassiker und die haben halt irgendwo dann mal den Break gemacht, wo sie einen bestimmten Lockmechanismus mitgebracht haben, den es vorher noch nicht gab oder eine herausragende Klingenform oder irgendeine andere Eigenschaft, die das Messer halt besonders machen. Aber ich würde sagen, ein Must-Have muss nicht unbedingt immer ein Klassiker sein. Also es kann auch was Neues, Modernes sein.
Ja, auf jeden Fall.
Vielleicht, ne? Jeder Klassiker ist ja mal neu rausgekommen und ja, wir sind auch täglich immer noch auf der Suche nach neuen Klassikern, nach neuen Sachen, die den Markt vielleicht revolutionieren.
Also ein Must-Have kann...
Ja. Also ja, Klassiker, aber ja Must-Have kann auch sein, was Neues, was gerade rauskommt.
Also Must-Have kann sein, eine Ikone, Beispiel wurde jetzt gerade von Malte genannt, das Buck 110 oder zum Beispiel Chris Reeves Zibenza, ne? Oder halt so ganz neue Dinge, die halt was Besonderes mit sich bringen. Da fällt mir jetzt ad hoc zum Beispiel das BRB4 von Blaurock Blades ein. Der jetzt halt so die zum Qualität, Beispiel, genau. Die bei uns aus Deutschland kommt, halt komplett auf ein neues Level hebt, so. Ne? Das ist für mich auch absolut ein Must-Have, so.
Das Rosie oder so aus Machine Works, ist das schon so lange am Markt, dass man es schon als Klassiker bezeichnen kann? Vielleicht nicht unbedingt, aber ich denke, es wird irgendwo auf unserer Must-Have-Liste auch mal auftauchen. Aber zugegeben, viele der Messer, die auf unseren Listen stehen, sind wahrscheinlich Klassiker, ja.
Was unterscheidet denn für euch ein Must-Have von einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Messer? Also wenn wir jetzt sagen so, ja, guck mal, das
Konto.
Das Zibenza ist ein Must-Have, aber warum ist das ein Must-Have und ein anderer Framelock-Folder nicht? Einfach nur, weil es die Qualität ist ja jetzt, von Reef ist.
Das ist schon mal eine Annahme.
Also, finde ich. Muss ich gestehen, kann ich gar nicht mitreden. Ich habe keinen Silbenzer. Ich hätte jetzt.
Ja, gut, du hast einen Cosi, aber da ist die
Jetzt lässt er sich auch noch bitten.
Ja, ist echt so.
Nein, aber können wir, ich hätte, ich hab jetzt wie einer gesagt, oder wie du ankamst und sagtest, hier Messer must have, ne, so. Dann, ne, try hier, dann meiner Philosophie, die ich gerade eben angeführt habe, treu zu bleiben, habe ich gedacht, naja, was wäre denn so ein must have, was ich gesehen habe und was quasi, wie ich in das EDC-Thema eingestiegen bin, was war das denn so? Und das waren für mich zwei Messer. Das eine war das Spider-Core Paramilitary 2. Und das andere ist zum Beispiel das Benchmade 940 Osborne. Und das sind beides absolute Klassiker. Ich glaube, das Osborne gibt es jetzt seit, ich glaube, etwas mehr über 20 Jahre, wird das quasi unverändert herausgebracht. Das ist bei der Co-Military, ich glaube, auch so lange, wenn nicht sogar noch länger. Und das sind einfach so, da spricht so alles klar, der Access Lock und so, und also die Handhabung, ne, das ist, du hast einmal quasi das Design, was seinerzeit natürlich wie Jan ja richtig gesagt hat, das war halt seinerzeit neu und eine Neuerung. Aber was dann eben als Design so funktioniert im EDC-Bereich oder im Messerbereich, dass es halt seit 20 Jahren quasi unverändert, vielleicht gibt es ein paar Alliterationen von nochmal, aber was seit 20 Jahren unverändert quasi hergestellt wird. Und du kannst quasi heute eins bekommen, das sieht optisch zumindest quasi identisch aus wie das allererste Spider-Core Military 2. Ne? Oder das Benchmade 940. Vielleicht haben sich die Materialien verändert, die sind ein bisschen besser geworden oder so. Aber im Grunde genommen so, das sind so die Klassiker. Ne? Und ich glaube, jeder kennt diese Messer, die sich da so ein bisschen mit auseinandersetzen.
Ja. Aber das beantwortet ja jetzt nicht so direkt die Frage, so, was unterscheidet ein Must-Have von anderen Messern? Gibt's da überhaupt eine explizite Antwort für? Also wenn ich jetzt so überlege,
ja, das ist, so, du willst es halt haben.
Du musst es halt haben.
ja. Ich glaube, ein Must-Have.
Nein, aber das ist doch auch sehr.
Fang ruhig an.
Ist doch auch sehr, sehr spezifisch auf den einzelnen Messersammler irgendwie auch bezogen, die Frage. Natürlich treffen wir uns, weil in der Szene halt bestimmte Messer so als Klassiker dann auch kommuniziert werden. Und dann bist du natürlich schnell dabei, dass du denkst, okay, da reden so viele Leute drüber, das sollte ich auch mal mit ausprobieren. Allerdings hat man ja immer noch auch so diesen eigenen Geschmack, den man da mit reinbringt. Mhm. Um jetzt auf zwei Messer einzusteigen, die der Malte genannt hat, das Benchmade 940 auf jeden Fall ein Klassiker. Durch den Öffnungs- und Schließmechanismus, durch das besondere Design des Messers, würde ich es auf jeden Fall in die Kategorie Must-Have oder Must-Try packen. In unserem besonderen Fall mussten wir beide das gleiche Messer haben, weil Malte hat, glaube ich, das 940 von mir damals bekommen. Also das auf jeden Fall. Das sind dann halt so, wir hatten ja schon mehrere Folgen, in denen wir drüber gesprochen haben, den Sprung ins Rabbit Hole oder den Weg durch die EDC-Hölle.
Durch den Dschungel.
Schöner gesagt. Nee, man hat ja so sein entwickelt so seinen eigenen Stil und auch seine eigenen Vorlieben und man merkt halt, was alles möglich ist. Ein Taschenmesser ist halt Griff mit Klinge, aber was gehört da noch alles dazu? Und das sind dann halt oft die Lockmechanismen, die ein Messer unterscheiden. Es sind die Klingenformen, es sind die verwendeten Materialien. Und da gibt's dann halt immer so Highlights, die dann den Markt aufgerüttelt haben und entweder sagt man, okay, genau dieses Ding brauche ich, das diesen Wendepunkt herbeigeführt hat, oder ich brauche halt etwas mit den gleichen Features, was aber nicht genau das ist. Das hört sich jetzt sehr theoretisch an, aber in meinem speziellen Fall zum Beispiel das PM2 von Spyderco würde ich nicht absprechen, dass es ein Klassiker ist. Und Compression Lock, dieser besondere Lock-Mechanismus, ist auf jeden Fall etwas, was man mal erlebt haben sollte, meiner Meinung nach, oder was ich erleben wollte. Das PM2 hat mir persönlich aber nie so ganz zugesagt. Ich war eher auf der Carnes und auf der Yojimbo-Welle, auf der Warncliffe-Welle, was Spider-Kurs angeht. Ich konnte trotzdem den Lock-Mechanismus erleben, habe es aber nicht über den Klassiker erlebt, PM2, sondern eben über das Yojimbo. Und das wäre dann eher, wo ich sagen würde, das ist vielleicht nicht das Messer, das ein Must-Have ist, sondern der Compression Lock, den Spider-Core anbietet.
Irgend so ein besonderer Charakter.
Also eher ein Feature, ja, genau, Must-Have, ja, ne?
Das gibt, ja, wo du das gerade so ansprichst, geht und mir das tatsächlich beim, wenn wir uns nochmal auf das Osborn bzw. auf das 940 gucken, da geht mir das tatsächlich auch so. Das 940 war nie so das Ding, ich habe es natürlich auch mal kurz gehabt, ich glaube, es war einen satten Tag bei mir und dann war es wieder weiter, weil das mich nie so krass abgeholt hat. Aber wenn wir über den Access Lock reden, muss ich halt sagen, so, da bin ich eher so Kategorie Bugout. Auch wenn sich da auch sehr,
boah, da bin ich dann
sehr drauf, krass die Geister spalten, ne? Aber da, da würde ich sagen, okay, für mich wäre es eher das Bugout als das 940. Na, und da hast du ja gerade genau mit reingeschlagen, wo du sagst, okay, so, ja, weniger PM2, Para 3, sondern eher so Karnes, Yojimbo, ne, das, du hast halt immer noch dieses, ja, diesen Game-Changer von Compression Lock, der nochmal eine ganz andere, wirklich richtig coole Möglichkeit von Verschluss an den Markt gebracht hat, aber halt in einem Konstrukt, was dir besser zusagt.
Genau. Compression Lock vielleicht für die, die es nicht kennen und nicht sehen können, weil Podcast, du machst halt, kannst das Messer halt öffnen und schließen bzw. verriegeln, nicht auf der Seite, wo die Klinge zufällt, sondern auf der anderen oberen Seite, so dass deine Finger immer aus dem Weg sind. Das war so das Besondere an diesem Lockmechanismus, würde ich sagen. Das
ist quasi so ganz doof gesagt, ganz einfach beschrieben, Liner Lock auf der Rückenseite so. Ne?
Ja. Wenn man jetzt weiß, was ein Liner Lock ist, ja, ist das eine,
also
sehr gute,
das halt, du hast halt so eine vom Liner, ne, so ein, wie nennt man das jetzt, so ein Stück, was halt so raussteht, wo sich halt, was halt die Klinge davor, also was das, was die Klinge daran hindert, wieder ins Heft zu laufen. Ne? Und das hast du halt im Liner Lock eigentlich im Klingengang und im Compression Lock hast du es halt auf dem Griffrücken, dass du da halt so reindrückst und dann hat die Klinge halt wieder Freigang.
Ja.
Ja, und beim,
und das hatte ich auch oft bei vielen Messern, dass ich dann über ein Feature dann hängen geblieben, okay, bin. Weniger als über an das Messer, ne? Auch um nochmal auf das Sebensa oder überhaupt CRK zurückzukommen, da ging es mir tatsächlich eher darum, dass ich dachte, okay, die haben halt also den Framelock erfunden und die haben eine besondere Interpretation des Framelocks immer noch. Wie hat es denn der Erfinder eigentlich sich gedacht? Weil die ja doch anders funktionieren oder der Framelock ein bisschen anders funktioniert als der klassische bei vielen anderen Modellen. Und das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, das will ich irgendwann mal ausprobiert haben. Deswegen ist bei mir so ein CRK auch auf die Must-Have- oder Must-Try-Liste gekommen.
Mhm.
Aber auch eher wieder über das Feature der Lockmechanismus.
Ja. Also, Malte, gehst du da auch mit, dass du sagst, so, okay, das ist mehr wirklich so dieses irgendein besonderer Charakterzug an einem Messer als das Messer per se?
Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Jan hat sicherlich nicht Unrecht. Wie gesagt, ich sehe das. Nee, ich sehe es nicht ganz so, muss ich gestehen. Es hat was damit zu tun, wie Jan das richtig gesagt hat. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Ne? Es gibt, glaube ich, für jeden eigene, oder jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ja. Ne? Irgendwie, ich weiß,
also ist es.
Ne? Jeder hat so Klingenformen, auf die er Bock hat und so, und ja, die er präferiert oder Designs. Und ich glaube aber, wenn man dann das große Ganze sieht oder die Messer-Community oder die EC-Community als solches, ich glaube, dann kann man schon durchaus Must-Haves und vielleicht Klassiker so ein bisschen zusammensetzen und einfach sagen, ja, so Messer, die lange am Markt sind. Also ich will mal so sagen, ich stimme Jan zu und widerspreche ihm gleichzeitig.
Du hast ja auch nicht Unrecht. Es gibt halt klassische Designs. Design ist halt auch nochmal, die Formsprache eines Produkts oder eines Messers ist halt auch wichtig und richtig und fällt halt ganz stark in die Kategorie. Ja. Trotzdem würde ich behaupten, du kannst auch ein Yojimbo probiert haben statt ein PM2. Obwohl die meisten halt PM2.
Ich habe beide, so ist okay für mich.
Aber ich glaube vor allen Dingen dann,
wenn
man das so direkt vergleicht, ist das vor allen Dingen auch das, ich sag mal, das Gewicht, was die Community dem Messer zuträgt im Gesamten. Ne? Also du hörst ja eher von Leuten, boah, hier probier mal ein PM2, wenn du neu einsteigst, oder ein Para 3 oder ein Bugout, ja, als hier probier mal ein Yojimbo. Weil ich glaube auch generell, dass, wenn ich mir das Yojimbo so angucke, ist ja die Formsprache auch noch mal ein bisschen besonderer, ja, als vom, ja, PM2 oder Para 3. Ne?
Ist ja auch allein der Einsatzzweck, ne? Beim Yojimbo ist ja, ich meine, das ist designt worden für Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun haben, wenn es darum geht, Kartons aufzuschneiden, auch wenn das sehr gut dafür funktioniert. Ne? Aber die Idee oder Intention beim Yojimbo 2 war ja wirklich was, ein Selbstverteidigungsmesser zu haben, ja, wohingegen das Paramilitary 2, obwohl es ja auch relativ militärisch schon allein vom Namen her anmutet, ja, auch so EDC-Aufgaben eigentlich ganz gut löst. Ne?
Ja, das tut ja gefühlt irgendwie jedes Messer. Also jedes Messer kriegt ja irgendwie einen Karton auf, außer das ist halt nicht scharf.
Das stimmt.
Wenn wir den Gedanken must have oder beziehungsweise muss man mal gehabt haben, ich glaube, das trifft es gerade ein bisschen besser als dieses must have, dass du es halt unbedingt haben musst, sondern eher, dass man es vielleicht einfach mal nur in der Hand gehabt haben muss, damit man versteht, worüber die Leute reden. Kam ja gerade schon mal so ein bisschen zum Ausdruck, so ja, so Dinge, die halt dann einfach, oder bestimmte Sachen an dem Messer, die halt dann einfach so so ein paar Veränderungen mit sich gebracht haben. Und wenn wir da mal wieder so einen Anglizismus mit einbringen, dann würde ich das ganz gerne als Game Changer betiteln. Da hat Jan ja vorhin schon angesprochen, den Framelock von Chris Reeve, bei denen aus dem Haus kommt, oder auch der Compression Lock von Spyderco oder der Access Lock. Habt ihr da noch mehr, wo ihr sagen würdet, so, jo, das hat auf jeden Fall das Game gechanged?
Man könnte jetzt hier noch, wenn wir über Lock-Mechanismen sprechen, könnte man natürlich noch Demko-Knives dazu nehmen mit dem Shark Lock. Ja,
so. Auf jeden Fall. Scorpion Lock oder so, ne? Da kommt ja immer irgendwie was Krasses.
Genau, würde ich jetzt allerdings, ich meine, ich habe einen Demko AD20.5, diese Budget-Variante. Das ist ein cooler Lock. Der hat auf jeden Fall auch einiges nochmal geändert. Das hatten wir ja jetzt auch mit dem Knife Vision A, glaube ich, war es, ne? Von Snacks Design. Was ja auch so eine Art oder quasi den gleichen.
Ist ja, glaube ich, nicht ganz das gleiche, aber eine abgewandelte.
Also, die nennen es Super Lock, ne? Irgendwie, ja. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das können Game Changer sein. Na gut. Lock-Mechanismen. Man könnte jetzt noch über Stähle sich unterhalten. Ne? Dann machen wir aber, glaube ich, hier eine andere Kiste auf, dann kommen wir heute hier nicht mehr zum Ende.
Ja. Ja. Ich habe mir jetzt noch Rekindra aufgeschrieben mit dem Lockbar-Stabilizer. Ne? Der kommt ja, glaube ich, bei denen aus dem Haus. Das ist ja einfach diese Scheibe, die...
Die Tri-Wave-Pivot-Geschichte, ja,
genau. Also Lockbar-Stabilizer, der halt einfach dieser Schutz davor war, dass der Framelock sich über den, nach außen über den Korpus rüberdehnt und gleichzeitig verhindert, dass die Lockbar sich nach unten wegdrücken lässt. Das ist halt alles ein bisschen stabilisiert. Ne? Ja, und die Triway Pivot halt einfach, dass man, was waren das? Bronzewasher, Nylonwasher und Kugellager, ne? Dass du die alle einbauen
kannst. Richtig, genau.
Dann habe ich noch als Game Changer aus dem Deutschen, außer aus Deutschland, das AK1 von Daily Knives bzw. Daily Customs, weil das so diese Modularität von einem Fixed Blade, ich glaube, so salonfähig gemacht hat. Ja, wenn man sich überlegt, wie viele Möglichkeiten es im Moment gibt, sich dieses Messer zusammenzubasteln, man hat ja, glaube ich, mittlerweile schon irgendwie 16 unterschiedliche Möglichkeiten, sich deine Klinge auszusuchen, ne, ob es jetzt Damast, also Reverse Tanto Damast oder ein Drop Point oder ein American Tanto und dann mit Regrind oder ohne und hast du nicht gesehen und dann noch so viele unterschiedliche Scales und die ganzen, entweder nimmst du eine Kydex oder du nimmst eine Clip Sheath von DP Steel and Leather oder was weiß ich. Ne, das ist ja, also das fand ich so, unabhängig von den ganzen Custom-Scales und so, die für Fixed Blades halt schon angeboten werden, für zum Beispiel auch das von Giant Mouse, das GMF1 oder wie das heißt. Gibt's ja auch ganz viele Leute, die dafür Scales anbieten oder so. Aber jetzt kommt das ganze Produkt halt aus einem Haus. So, das war für mich halt auf jeden Fall auch nochmal was so, was halt.
Es hat irgendwie das Fixblade wieder so ein bisschen salonfähig gemacht in der Szene, ne? Genau. Wenn man so will. Also, ich habe auch noch andere. Da wäre es wieder so, probier mal auf jeden Fall ein kleines Fixed, wenn mich einer fragt, was ist denn Must-Have an Messern? Mhm. Und das AK-1 da auf jeden Fall wäre eine gute Wahl. Oder ich bin ja auch großer Freund des EDC-1 von BMKT, das es auch in verschiedensten Ausführungen gibt. Nicht ganz so viele Mix-and-Match-Möglichkeiten wie bei dem AK-1. Aber auf jeden Fall sollte jeder mal ein kleines Fixed in seiner EDC-Rotation haben.
Stimmt. Das, was halt bei dem AK-1 noch so mit einhergeht, was mir gerade noch einfällt, ist halt, dass du für jedes, oder was heißt nicht für jedes, aber für ab, keine Ahnung, 250 Euro oder so, kriegst du halt schon dein AK-1. Ne? So, und dann geht das ja bis hin zu die Damastklinge Reverse Tanto, die fängt ja irgendwie bei 360 Euro an. Also da sind dann ja wieder Sphären möglich. Das finde ich halt ganz geil, ne? Dass das halt auch so mehrere Budgets abdecken kann, dass du halt auch jemandem sagst, so ja, ich möchte aber nicht mehr als 300 Euro für ein Messer ausgeben. Dann kannst du genauso gut das AK-1 empfehlen, wie einer, der sagt so, ja, so 600 Euro sind drin. Ne? Das finde ich da halt auch immer ganz attraktiv an dem Teil.
Da fällt mir auch gerade beim AK-1 und der Zusammenarbeit mit Böker, ist jetzt ein kleiner Gedankensprung, aber ein Game Changer ist auf jeden Fall auch dieses ganze OEM-Work.
Oh also ja, stimmt.
Deine Designs von einer anderen Firma irgendwie produzieren
stimmt.
lassen.
Stimmt.
Weil ich habe mir auch aufgeschrieben, Game Changer sind auf jeden Fall auch die ganzen asiatischen Firmen, ob es jetzt Wii und Civivi sind oder Riad oder Bestech.
Ja.
Wenn du mich fragst, was muss ich mal erlebt haben an Messern, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eins von den Marken, weil die Produktionsqualität, die da rauskommt, ist halt Wahnsinn. Und was möglich ist, dass kleine Designer oder kleine Designstudios Designs plötzlich verwirklichen lassen mit Hilfe eben einer Firma, die das für sie realisiert, das hat den Markt auch nochmal aufgerüttelt. Ne? Also du musst es nicht mehr komplett Messermacher sein, damit du sowas auf den Markt bringen kannst, sondern du konntest einfach nur Designer sein und das trotzdem produzieren
das
lassen.
Das hat ja auch dem Markt nochmal ganz...
Ich denke auch, das AK-1 hätten die, wenn es Alex Kremer macht, ganz hervorragende Messer, aber der hätte einfach nicht die Menge abdecken können, die sie jetzt abdecken können mit dem AK-1, dadurch, dass es einfach von Böker in Masse produziert ist.
Das stimmt, klar. Aber dieses ganze OEM, was du ja gerade angesprochen hast, das hat ja den Markt noch mal in ganz andere Gefilde gelenkt. Ne? Wenn wir uns so überlegen, was da so passiert, ne? Dass sonst immer die Expertise halt ausgelagert wurde, weil man in Fernost schnell und günstig produziert hat, ist halt die Qualität von an vielen Herstellern hier aus dem Westen so dran vorbeigezogen mittlerweile. Ne? Also wenn man sich so überlegt, was so aus
Westworld
oder Bestech mittlerweile kommt, das ist halt schon
Nonplusultra. Die haben immer schön das Wissen gesammelt und können halt jetzt richtig gut abliefern.
Auf jeden Fall. Da ist es vollkommen richtig. Oder wo du auch jetzt so die OEM-Produktion angesprochen hast, so bestes Beispiel ist ja gerade aktuell Corncraft Knives, der sein Messer da gerade über das Fund Next oder wie es heißt, finanzieren lassen will, ne? Wo halt jeder die Möglichkeit hat, hier, GoFundMe, ich habe ein cooles Design, das steht alles soweit. Das ist halt auf jeden Fall auch eine echt coole Nummer, ne? Dass jeder, auch wenn er noch kein Name in der Szene ist, sich trotzdem sein Messer rein theoretisch auch in Serie produzieren lassen kann. Das ist halt auch eine echt große Nummer, ne?
Ja. Und da sind halt einige Game-Changer, wie du sie nennst, aus diesen Reihen auch hervorgesprungen, würde ich auf jeden Fall sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich war auch Game-Changer, was Civivi im Budget-Bereich raushauen kann an Qualität, ist auch ein Game-Changer. Wenn du vorher, was weiß ich, irgendwie hier bei deinem Schlüsseldienst in der Auslagevitrine lagen noch 3 Herbertsmesser rum oder so. Und ein Civivi, das gleiche kostet, konnte einfach so viel mehr, war so viel besser.
Das stimmt. Ja, das geht halt wieder direkt Hand in Hand mit der über Jahre lang ausgelagerten Expertise, ne?
Ja. Genau.
Ja, das stimmt. Tatsächlich habe ich mir auch, vielleicht kommen wir da jetzt auch mal so ein bisschen so in die Richtung, wo wir so ein bisschen geklärt haben, so, okay, was ist ein Must-Have, was ist, oder auch damit in Hand gehend, so ein Ding, was halt so ein bisschen auch den Markt aufgerüttelt und verändert hat. Gibt es für euch so an so bestimmte Budgetkategorien gerichtet Empfehlungen, wo ihr sagt so, yo, in dem Bereich wäre das und das auf jeden Fall ein absolutes Must-Have? Also ich habe jetzt bis 100 € erstmal angedacht, also als erste Kategorie. Und ich habe mir jetzt aufgeschrieben, das Civivi Elementum, ne, weil, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, was Civivi da an Qualität im Bereich bis 100 € abliefert, ist halt schon echt enorm. Und das Civivi Elementum war zum Beispiel auch so eins meiner Einstiegsdrogen, Messer meine ich, in die ganze Szene, ne? Weil es halt, es ist halt nichts Spannendes, Besonderes. Das gibt's in Kunterbunt und all möglichen Variationen. Das gibt's als Tanto, als Droppoint. Da gibt's jetzt ja mittlerweile auch Titan-Frag-Pattern-Scales von Civivi direkt für. Und hast du nicht gesehen. Und das ist halt so ein klassisches, gut funktionierendes, solides Budgetmesser. So. Habt ihr da noch?
Da gibt es auf jeden Fall mehrere von Civivi.
Ja, also eigentlich alle.
Also bei mir sind, ich habe auch mit dem Elementum angefangen. Und bei mir sind später noch welche reingerutscht, die ich selber auch hatte. Das kommt aber auch weiter hinten auf der Liste. Irgendwann sind auch so ein paar Designer in der Must-Have-Liste gelandet. Und ich denke, man sollte irgendwann mal ein Messer von Elijah Isham gehabt haben, weil es einfach so futuristische, abgefahrene Designs sind. Seine Designsprache ist halt so unique. Und ich finde, eins davon solltest du mal gehabt haben. Und dann habe ich auf meine Liste geguckt, oben Civivi Elementum. Aber Isham hatte ja auch in der günstigen Budget-Variante Messer angeboten oder Designs angeboten. Und ein Wyvern, McKenna oder das Keen Nether sind halt auch in der Budget-Civivi-Range zu finden. Mm. Und die würde ich dann da noch ergänzen zum Elementum. Mm. Wie seht ihr das? Kann denn ein Designer ein Must-Have sein? Also du musst von einem bestimmten Messer-Designer eins mal gehabt haben? Also das ist bei mir ziemlich stark ausgeprägt tatsächlich.
Ja, ich glaube wohl. Also ich würde dir jetzt auf jeden Fall, ohne groß nachzudenken, zustimmen. Ich hatte selber leider noch kein Messer von Elijah Isham, aber wie heißen denn die Modelle, die er über Wii hat fertigen lassen, die so richtig abgespacede Alien.
Das Arrakis und das Eschaton.
Ja, genau. Das ist zum Beispiel sowas.
Das sind so die zwei großen Klassiker.
Das ist sowas, wo ich sagen würde, so.
Das Plethyros war geil, das kam über Civivi.
Das ist echt schön.
Aber wenn ich dir zum Beispiel sagen würde, ey, würdest du es unterstreichen, dass man mal von Jesper Voxnes ein Messer in der Hand gehabt haben muss?
Wenn ich ans F5.5 denke, ja. Es ist halt auch ein super gutes, cooles, funktionierendes, nicht allzu krass wild designtes Messer. Oder Giant Mouse.
Aber die Ergos sind cool. Das sind halt richtig gute Arbeitsmesser. Ja. Also da geht es um die Ergos. Ist auch nicht meine Lieblingsfirma, aber er als Designer kann richtig was. Und hat mich wirklich abgeholt an der Stelle.
Ja, bei dem musst du halt wirklich sagen, egal welches Design der macht, das ist immer gut, ne? Oder es kann, sieht immer nach was aus.
Also es funktioniert immer, halt auch immer, ne?
Also mir gefällt auch nicht alles, aber alles, was ich bis jetzt in der Hand hatte von ihm, hat mich überzeugt von, ja, okay, jetzt verstehe ich, warum das so aussieht, weil man das so anfasst und das dann das besonders gut kann. Und das war durchgängig so tatsächlich, ja.
Aber ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt eine Messersammlung aufziehen, die ich an einem bestimmten Design orientiere. Ich glaube, das wäre mir ein Schritt zu weit. Also ich würde jetzt nicht sagen so.
Also dass du nur Messer von einem Designer hast.
Ja, oder dass ich halt eine Vitrine aufmache und da drüber schreibe ich Jesper Voxnes oder so. Das wäre, glaube ich.
Nee, du suchst ja eins aus dem ganzen. Ich nenne dir dann halt 5 bis 10 Designer und da suchst du dir halt jeweils eins aus, das deinem Geschmack so ein bisschen entspricht. Da könnte ich fast mehr nennen als also beziehungsweise nachdem ich die Klassiker genannt habe, wie Malte das eingangs so schön gesagt hat, weil Must-Have sind nicht nur Klassiker, aber die Klassiker sind auf jeden Fall Must-Have. Mhm. Also ich weiß nicht, ob wir die schon alle aufgezählt haben. Wir haben CRK genannt, wir haben die Hinderer genannt, Benchmade, 940 und Bugout, Spyderco haben wir die Modelle genannt. Das Bug 110 auf jeden Fall auch ein Klassiker. Reden wir nur von Foldern? Weil ich weiß, wir reden nicht nur von Foldern, weil ich eure Listen auch schon vorher gesehen habe. Und zumindest bei Malte stand genauso wie bei mir das eine oder andere Fixplate auch
bei
mal
mir
drauf.
Auch eins.
Ja. Also ich finde, um Folder bewerten zu können, musst du halt auch erstmal mit einem Fixplate gearbeitet haben oder ein Fixplate gehabt haben oder sogar mehrere, um zu wissen, was ist denn die Urform eines Messers und was kann das alles? Und davon ist halt der Folder immer nur eine Variation irgendwie.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Für mich wäre noch so ein Must-Have zum Beispiel irgendeine Automatik von ProTec. Einfach nur, dass du weißt mal so...
Den Mechanismus mal kennengelernt
das,
haben, ja.
Das, also auch wenn man dann mal so ein von Böker diese Automat Kalaschnikow-Dinger da mal gehabt hat, ne, ist halt alles ganz schön und toll und so, aber so ein ProTec fühlt sich dann ja noch mal anders an, wenn man da auf das Knöpfchen drückt und auf einmal da so ein Esel in der Hand austritt, ne? Das ist ja noch mal, das ist ja noch was ganz anderes. Ja. Deswegen...
Ja, da du kennst ja leider meine Geschichte da.
Ja, ja. Nochmal, Matt.
Ich hab mich genau von diesem Gerede habe ich mich locken lassen und dann waren die ProTec, die ich hatte, waren halt kacke und hatten Klingenspiel und das von Jesper Voxnes mit Hawk und Böker zusammengebaute Karakurt war das absolute Gegenteil und hat jedes ProTec, das ich jemals in der Hand hatte, in die Tasche gesteckt.
Krass.
Deswegen,
das hatte ich bis jetzt noch nicht.
Auch wenn die ganze Community was feiert, heißt es nicht, dass du unbedingt die gleiche Experience damit haben wirst. Sei darauf gefasst, dass auch wenn alle sagen, das ist das geilste Messer, das man nie gehabt haben muss, dass es dir einfach nichts gibt. Das kann auch immer passieren. Fand ich auch eine erleuchtende Experience, dass man dann oft sagt man, yo, jetzt verstehe ich, was sie alle meinten. Und in seltenen Fällen sagst du halt einfach, hä, warum finden die das jetzt alle so toll? Das ist doch nicht so toll.
Ja, auch viele, ich kann das auch voll verstehen, gerade bei Automatikmessern hast du ja nochmal eine ganz andere Präsenz von Messer, ne? Weil du halt nicht das Messer so über den Thumbstart oder so so leicht aufrollst oder mit zwei Händen aufklappst, sondern du drückst aufs Knöpfchen, dann machst du einmal PAM! Und dann hast du es
ready. Schon geil.
Ja, natürlich ist das cool. Aber es hat ja noch mal so eine ganz, ganz andere Wirkung auf Außenstehende. Ne? Also hat es ja noch mal ein...
Aber sollte man mal erlebt haben,
also,
diesen Mechanismus.
Ich liebe ProTec. Wir machen die... Also ich hatte bis jetzt... Ich kann halt zum Glück, muss ich gestehen, die Erfahrung von dir, Jan, nicht so ganz teilen, weil ich hatte jetzt drei Automaten.
Oh, glaub mir, ich hätte es mir anders gewünscht. ProTec
und die waren halt alle mega. Weil alle richtig Bock gemacht. Malte, was hattest du jetzt gerade noch? Du wolltest auch gerade noch irgendwas sagen?
Ich wollte einfach nur sagen, im Grunde genommen, ja gut, so ein OTF oder so hätten wir, glaube ich, alle mal gern, ne?
Hab ich doch.
Ja, so eins habe ich auch, ja.
Apropos Game Changer, ne?
Ja, könnte man natürlich auch sagen, ne? Dass der schmale Tanz auf der Legalitäten oder auf der legalen, auf dem legalen Drahtseil, ne?
Ja, wobei es steht ja jetzt gerade noch aus, ob es dass es legal zu besitzen ist, ist, glaube ich, klar. Aber ob es legal zu führen ist, ich glaube, das steht jetzt gerade noch zur Debatte.
Da streiten sich die Geister.
Ja, da streitet sich vor allen Dingen, glaube ich, gerade Böker mit dem BKA.
Ich bin gespannt.
Ja, also ich fände es witzig. Weil es ist halt, ja, es ist der Sound der Knife, ne? Der Knife 2023. Dieses Klicken vom Böker USB. Okay, habt ihr denn noch so andere Messer? Jetzt haben wir ja gerade schon, also bis 300 Euro, wir haben jetzt gerade schon das Paramilitary 2, das Para 3, das Bugout, beziehungsweise das 940 genannt. Eine Automatik von ProTec. Für mich auf jeden Fall Wii. So bis 300 Euro so ein Ding, was man auf jeden Fall mal gehabt haben muss. Ich kann jetzt, seitdem ich mein Esprit von Wii habe, das kann ich jetzt, seitdem ich es habe, halt einfach nicht außer Hand legen, weil es sich einfach so gut anfühlt. Da sind wir außerdem auch schon wieder bei so einem Designer, wo ich sagen muss, okay, davon sollte man vielleicht auch mal einfach was gehabt haben. Das ist Ray Laconico, der hat auch sehr viele oft Designs, die nicht allzu krass auffällig sind, aber die halt genauso wie bei anderen Designern halt einfach unfassbar gut funktionieren.
Da kommen irgendwie so zwei von diesen Themen zusammen. Ja. Ne? Einmal so ein Designer, den man mal kennengelernt haben soll, und dann aber auch ein OEM-Produzenten, wie du jetzt zum Beispiel Wii nennst.
Ja.
Da kannst du auch das Arrakis bekommen für unter 300 Euro, das Aishin-Design. Du kannst das Hi-Fin bekommen, das Gavco-Design. Du kannst das Trogon bekommen. Ja, das sind wir um die 300 Euro Grenze, aber Brian Brown Design, also
stimmt.
Da kannst du halt viel ausprobieren in der Range. Da geht echt.
Ja.
Das ist fast die dankbarste Range, wenn man so will. Weil dann halt für. Wir reden bei 300 Euro vom schmalen Taler, ne? Aber, da kannst du halt. Da trifft halt Design auf Qualität und da entstehen halt viele, ich sag mal, Modern Classic Must-Haves.
Ja.
Game Changer.
Also.
Wobei auch nicht jedes Must-Have ein Game Changer sein muss. Eben. Überlege genau. Ich gerade. Es kann mir auch einfach nur irgendwas geben, obwohl es vielleicht ist einfach nur die Designsprache, die Klingenform, die es vielleicht irgendwo in einer ähnlichen Art schon gibt, aber gerade bei diesem einem Messer mich halt total abholt, wo ich sage, ey, das musst du mal so erlebt haben. Das ist einfach geil.
Ja. Malte, wie ist das bei dir? Hast du da noch was? Bis 300 Euro, was dir so einfällt? So, yo, das ist auf jeden Fall Must-Have.
Boah, was ich richtig gut finde, ist, wir haben es gerade schon, also wir waren ja schon bei ProTech bis 300 Euro, da würde ich auf jeden Fall noch das ProTech Malibu mit reinnehmen.
Oh, stimmt, halt, oh, ja, als erster richtig krasser Buttonlock, ne?
Ne? Genau.
Das stimmt.
Das hat das Game gechanged.
Auf jeden Fall.
So, würde ich sagen, ne? Und das ist ja wirklich so, wo man ja sagt, okay, ProTech, die machen ja eigentlich hauptsächlich so Spring-Assisted Automatik-Dinger. Das Messer, das läuft einfach mega gut. Und das ist halt wirklich ein Fidget-Toy. Und das, finde ich, ist es auch auf jeden Fall, sollte man nicht unter oder nicht vergessen. Und dann würde ich noch das, jetzt ist ja, da komme gehe ich ein bisschen ab von meiner Idee von vorher, ne? Dass das Dinge, die lange am Markt sind, quasi Must-Have sind, aber aus meiner Sicht ist das einfach so. Und das ist das Benchmade Mini Crooked River. Das finde ich persönlich auch ein sehr schöner Take auf so ein bisschen traditionellere Art und Weise. Mit der Klingenform, das war sowas, deswegen sage ich, was Jan sagt, ne? Ich pflichte ihm da durchaus auch bei. Das war so das vom Design her, ne? Irgendwie so die Klingenform, das hat so eine Clip-Point-Klinge, geschwungenen Griff, so ein bisschen Hunter-mäßig angehaucht. Und das ist auch so ein Messer, wo ich sagen würde, ja, definitiv, das sollte man sich mal angucken, weil es bis 300 Euro.
Ja, das ist wieder so ein Ding bei dem Crooked River, ne? So, da hast du halt wieder diesen Access-Lock, der aus dem Hause Benchmade oder auch Hawk, ne? Mit dem Able-Lock ist gleiches Prinzip. So wirklich bekannt gemacht wurde. Und dann hat man für die einen Leute das 940, für die anderen das Bugout oder halt das Mini oder beziehungsweise Crooked River, ne? Wenn es richtig groß werden soll, halt das Crooked River, und aber wenn es EDC-bar bleiben soll, dann halt das Mini Crooked River. Da sprichst du halt auch wieder, das Design spricht halt drei komplett unterschiedliche Sprachen, aber mit einem sehr innovativen oder damals sehr innovativen Verschlussmechanismus mit dem Crossbar-Lock, ne?
Ja. Ja, genau. Und das hat halt eher was Traditionelles mit den Holzgriffschalen und so. Also das geht schon.
Ne? Ja, genau. Ja, so, das ist halt so. Ja. Kommt das nicht auch bei Benchmade aus der Handreihe?
Ja, genau. Ja, genau. Das hat so orange.
Das Crooked River. Ja.
Ja, das hat so, das genau, das hat so orangene Applikation, nenne ich es.
Ja, und das spricht halt auch genau diese Designsprache, ne? Mit den Holzgriffschalen, genau. Mit dem Orange, und das ist halt eher wirklich so ein jagdlich angehauchtes oder jagdlich durchdachtes Messer ist so. Ne? Auch mit dem
oder Outdoor mit einfach.
Clip-Point,
ne?
Muss man ja auch so. Ja. Habt ihr was für. Oder ach Jan, hast du noch was? Bis 300 Euro? Weil ich fast vergessen, den Jungen.
Ja, ja, ganz viel. Nein, man kann vieles nennen, aber zwei Sachen, die ich noch ergänzen möchte, wären einmal ein gutes Fixed aus meiner Bushcraft-Serie. Das ist so ein Kaströmmesser. Da kannst du auch aus verschiedenen Modellen wählen, aber das ist halt auch nochmal, ja, wenn du so willst, für mich die Urform dessen, was ein Messer ist und sein kann und sein sollte. Mhm. Halt ein Tool, ein Stück Metall, das geschärft ist, mit dem du halt, ja, überleben kannst. So die Urform des Messers für mich. Und wo wir gerade bei Urform des Messers sind, wäre auch in der Kategorie natürlich auch günstiger, aber gerne auch ein bisschen hochwertiger, ein Slipjoint, weil es für mich halt so die einfachste Art und klassischste Art eines Messers ist, noch bevor wir überhaupt in die Kategorie moderne Folder einsteigen. Ihr wisst, dass ich auch so ein kleines Fable habe für die traditionellen Pattern und das kommt halt auch so ein bisschen aus der Idee heraus, okay, das ist der erste Folder, den es mal gab und den sollte man meiner Meinung nach auch mal in einer halbwegs guten Qualität erlebt haben.
Das stimmt, ja. Und da gehst du ja auch gerade aktuell voll in Richtung Great Eastern Cutlery, ne? GEC.
Ja, das ist so, wo Design und Qualität sich irgendwie getroffen haben. Ja, für mich. Also da war ich noch von keinem wirklich enttäuscht.
Ich hatte bis jetzt leider noch keins, wobei da gibt es auch ganz viele traditionelle Designs, die mich halt auch sehr ansprechen. Ja, GEC ist halt schon, also die musst du schon suchen und finden dann, ne, gefühlt. Also die tauchen ja, die ploppen ja nicht am laufenden Band irgendwo auf. Also zumindest nicht in den Sphären, in denen ich so gucke.
Ja, die werden auch gern gesammelt, ja. Das stimmt, aber ja. Es gibt hier in Europa einen einzigen Händler für GEC, der gerne übersehen wird, der regelmäßig auch die neuen Modelle bekommt und es eigentlich nie so schwierig war, da eins von denen zu bekommen. Also wenn einer von euch da mal auf der Suche ist, die neuen kriegt man hier in Europa über den ganz gut.
Über wen denn?
Ich teile es mit euch. Das ist Mike's Knives UK. Der ist in, wie der Name schon sagt,
in Spanien, England. Ne?
Ja. Und das ist der ja, genau. Okay. Und das ist der einzige offizielle Great Eastern Cutlery Dealer hier in Europa.
Krass.
Und der hat auch eine völlig, völlig unscheinbare Instagram-Präsenz und sowas. Oh ja. Aber total entspannter Typ, dem schreibst du dann halt, der kriegt dann halt der postet nur mal so ein Bild von einem Karton mit Deckeln und sagt, die sind gerade jetzt angekommen. Dann ist halt gut, wenn du schon ungefähr weißt, was jetzt gerade kommt, weil der macht keine 1000 Fotos von den Messern und setzt sie online, sondern du musst halt wissen, was gerade kommt. Und dann schreibst du ihm halt eine Mail und dann kriegst du es in der Post. In 2 Wochen ist bei dir. Und dann ist es nicht so dieser Hustle, den man halt aus Amiland kennt und Drop innerhalb von 3 Sekunden verpasst bei den Dealern und dann mit 300 Euro Aufpreis bei eBay reingestellt. Hast du hier dann halt gar nicht.
Krass.
Also manchmal auch noch 1, 2, 3 Tage später habe ich den halt angeschrieben und gefragt, ist davon noch eins da? Ja, diese sind noch da. Also wer das mal ausprobieren möchte, hier mein Geheimtipp. Der jetzt nicht mehr geheim ist. Fuck. Nein, aber.
Ich packe auch den Link nicht in die Beschreibung.
Könntest du machen. Wenn jemand anders, der sonst total frustriert war, jetzt auf einmal die Möglichkeit hat, so ein Messer mal auszuprobieren, dann ist mir das noch wichtiger, als dass ich irgendwie einen geheimen Kontakt da habe.
Sagst du jetzt so und gleich, wenn.
Ja, das wollte ich noch. Wollte ich noch ergänzen.
Die Aufnahme vorbei ist.
Denk dran, schneid das raus. Du hattest ja auch noch ein Mora oder sowas auf deiner Liste gehabt, Malte, oder nicht?
Stimmt, das Garberg. Ne?
Genau. Ja, genau. Ja, genau, das Mora Garberg. Ne? Das war so, könnte man auch wieder als Gamechanger und auch Neuheit so ein bisschen zusammensetzen. Mora natürlich, die bauen halt hervorragende Budget, würde ich fast sagen, sind es ja eigentlich fixed, ne? Aus Schweden. Und das Garberg halt das erste Messer mit dem durchgehenden Erl. das war halt einfach so, wo ich sage, okay, das ist auf jeden Fall das Messer, wo du für einen Schmalentaler einfach ein sehr gutes Werkzeug bekommst. Ne? Also wo man dann auch wirklich sagt, ja, ist jetzt vielleicht weniger EDC. Ne? Gibt vielleicht auch Leute, die das als EDC nutzen könnten. Aber so für, ich sag mal, für draußen oder für Arbeiten im Outdoor-Bereich ist es.
Aber die Folge ist ja auch nicht Must-Have-EDC-Messer, oder? Ist so ein Must-Have-Messer, oder? Wie heißen wir? Worüber reden wir? Was tun wir?
Messer einfach. Also muss jetzt sich jetzt nicht auf EDC beschränken. Aber das Garberg liegt doch auch um die 200, oder? Dafür tue ich mich jetzt.
Ich habe es damals auch im Schwedenurlaub gekauft und da kostet das tatsächlich in Schweden selber 80, also umgerechnet 80 Euro. Ne? So, ja, das heißt, das also, wenn man es da wirklich kauft, wo es hergestellt wird.
Ja, verhältnismäßig teuer war.
Genau, hier
im Vergleich zu den anderen Moras.
Ja, hier ist es teurer. Ja, genau. Also es ist definitiv teurer als das, sag ich mal, dieses normale Standard-Mora, das man so kennt, mit der Kunden, mit der Hartleder oder mit der Hartplastik-Scheide. Aber genau, also es ist teurer, aber es ist, ja, wie gesagt, ich finde, es ist immer noch ein okayer Preis. Und ich glaube, 80 Euro kosten die. Es gibt jetzt von Mora eine neue Serie, wo die quasi weg von ihrem Budget sind und jetzt quasi auch Maserbirke oder was so ein Quatsch verwenden. Und die kosten tatsächlich jetzt 200 Euro. Also Mora hat da irgendwie, die wollen jetzt Geld verdienen oder so, keine Ahnung. Ist eine Mutmaßung, weiß ich nicht. Das ist wirklich, ja genau, also die haben die Preise jetzt nochmal bei so einer speziellen Line, haben die das jetzt nochmal angepasst. Aber das Garberg kriegst du eigentlich relativ für einen schmalen Taler unter 100 Euro.
Ich sehe es auch gerade, bei Knife and Tools kriegst du es so für 74, 75 Euro.
Genau. Den Dreh. Also das ist, und das ist halt einfach ein Teil, da habe ich einfach, weil ich mal wissen wollte, wie stabil das ist, das habe ich halt wirklich mit einem Holzprügel in ein Stück Holz reingeholt und habe mich dann da drauf gestellt. Und das, da ist nichts passiert, das ist nicht abgebrochen, das ist wirklich stabil. Ne? Und das für den Preis und dann mit dem Scandi-Schliff und vorne mit dem hochgezogenen Flachschliff, oder angepassten Scandi, wie es dann heißt, das ist schon eine coole Geschichte.
Okay, dann gehen wir mal in die nächste Preiskategorie bis 500 Euro. Da habe ich mir jetzt zwei Messer aufgeschrieben. Einmal das Brian Brown Jäger. Das fand ich halt ziemlich geil, weil das so da fand ich halt einfach die Action und das Design, den Sound, den das Messer macht, unfassbar gut. Ne? Auch wenn dann, ich hatte das ja komplett schwarz, das ging mir irgendwann auf den Sack, aber ich brauche auf jeden Fall wieder eins irgendwann mal bei Zeiten, weil Action hat Spaß gemacht und dieses Pling beim Öffnen ist halt einfach ein Kassenschlager für mich. Und dann als zweites Chavez XY229. Also ich habe jetzt, da gibt's ja noch das, Jan, welches hattest du nochmal? Das Scapegoat, glaube ich, ne?
Ja. Genau. Und der Malte hat ja die Wardcliffe-Variante. Also Chavez ist auf jeden Fall auch wieder so ein Designer, ein Design, eine Formsprache, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das sollte man mal ge-experienced haben.
Vor allen Dingen auch wieder als OEM-Produktion, ne? Und dann allein schon der Clip ist halt schon wieder sehr auffällig, aber dafür halt auch dann so ein Ding, was das Messer halt einfach ausmacht. Ne? Sobald man da den Clip, der jetzt bei den aktuelleren Modellen oder bei den aktuell produzierten Modellen noch dabei ist, ne, der halt nicht diesen Schädel hat, das ist halt schon wieder kein Chavez mehr, ne, wenn man den Clip da dran macht.
Der Skullboy muss drauf.
Ja, genau. Ja. Habt ihr da noch was, wo ihr sagt, so, okay, bis 500 Euro müsste man das XY auf jeden Fall mal ausprobiert haben?
Ich kann jetzt nur ein Messer anführen, weil das jetzt auch erst seit einer guten Woche bei mir ist. Und das ist tatsächlich mein Chris Reeve Ngozi. Das ist schon sehr geil, muss ich sagen.
Ja, das kriegst du aber auch nur für bis 500 Euro auf dem Zweitmarkt, ne? Aktuell. Das Neupreise ist so, liegen ja drüber, ja. Ja, rein theoretisch
Neupreise
kannst du auch
sind
deinen
natürlich,
Reef.
Jenseits.
Ja, auch dein Reef kannst du für bis 500 Euro kriegen, klar, keine Frage. Mit ein bisschen Glück auch unter 400, ne, Malte?
Ja. Ich will jetzt hier nicht flexen. Ich will nicht sagen, was ich dafür bezahlt habe. Das war ein sehr guter Preis.
Alles gut. Ja, alles gut. Jan, was hast du da noch?
Ich sag nur so viel. Dreistigkeit siegt manchmal.
Bis 500 Euro.
Ja.
Chavez auf jeden Fall. Wir haben, glaube ich, gerade in der Lounge nur drüber gesprochen.
Stimmt.
Penya Alacran oder auch das Bravo. Das hatte ich selber noch nicht, aber das soll ähnlich gut sein. Und das haben mir Leute bestätigt, denen ich sehr vertraue und die einen ähnlichen Geschmack haben. Von daher packe ich das damit rein. Aber auf jeden Fall ein Penya Knife, ein Enrique Penya Design. Ich bin ja großer Freund der Brian Brown Designs, deswegen auf jeden Fall das Jäger. Auch das Raptor würde bei mir mit reinfallen. Auf jeden Fall eins von den Arcane Design Messern. Mein Liebling ist halt das Crawler, wie ihr wisst. Auch wieder so ein Warney, aber auch die anderen Designs von ihm sollen in der Action dem nicht nachstehen. Das wäre auf jeden Fall noch zu nennen. Chavez haben wir schon genannt. Relativ neu in meiner Sammlung, das Sparrow Knife Course Tricks, wo jetzt gerade der zweite Run kommt in Magna Cut, aber das ist halt auch sehr unique Formsprache.
Ja, das stimmt. Klinge.
Auch wieder so ein bisschen die Wharncliffe Richtung. Ja, das Haifin Trogon haben wir alle schon genannt, die sind ja aber auch eher drunter. Also über 300. Ja, auf jeden Fall das J-Cape. Ob in der 3-5er-Variante oder in der 4er, die jetzt gerade neu kommt. Übrigens nächste Woche bei Klingenreich zu bekommen. J-Cape sollte man auf jeden Fall ausprobiert haben. Wie soll ich sagen, der hat das Messer nicht neu erfunden, aber das macht halt alles, was es macht, macht es halt irgendwie richtig. Geile Ergos, die Klingenform ist super praktisch. Es hat einen geilen Sound, ähnlich wie das Jäger.
Bling.
Auf jeden Fall ein Must-Have, ja. In die Kategorie fällt bei mir auch noch vielleicht auch ein anderes Messer von ihm, von Burke Blades. Bei mir ist das Barber in der Sammlung hängen geblieben. Da bin ich auch jetzt sehr gespannt, weil von dem Barber, das ist von der Messerform ist das einem Rasiermesser nachempfunden, so einem klassischen alten, aber halt in Form eines modernen Folders. Und da wird jetzt demnächst auch noch eine Buttonlock-Variante von kommen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Das Eclipse liegt schon über den 500. Über die iSham Designs haben wir gesprochen. Das Arak war auch ein bisschen günstiger. Ja, wir haben viele gute Dinge genannt. Der Rest kommt dann leider über 500.
Ja, dann mach doch mal den Körper in über 500. Aber übertreibt nicht. Also mit Anzahl an Empfehlungen oder vielmehr an Dingen, die man mal gehabt haben muss. Aufzählung.
Dann würde ich fünf Messer nennen, ist das okay?
Ja, beim
plus eine,
ich habe mehr bei mir, aber ja.
Ah, nee, ein Messer noch, das mir auch auf meiner Liste quasi entgegengesprungen ist, das ich leider nicht mehr habe. Das ist auch eins der einzigen oder wenigen Messer, die ich vermisse und mir nochmal irgendwann holen würde. Aber es war so das erste meiner Messer, das über 300 Euro damals gekostet hat. Das war das Olemic Whippersnapper. Und die Olemic Action ist schon was sehr Besonderes. Das habe ich so auch, ist schwer vergleichbar mit anderen Herstellern. Aber das war sowas, wo ich sage, du solltest irgendwann mal ein Olemic Messer besessen haben, weil das schon sehr speziell gut und smooth ist in seiner Action. Das Whippersnapper war der mittelgroße Frontflipper, auch mit einer Wandcliff-Klinge. Sehr sexy Messer, sehr geile Action. Das würde auf jeden Fall noch in die vorherige Kategorie passen. In der ab 500 Euro würde ich sagen, ja, CRK, also Chris Reef Knife. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich bin auch großer Freund des Evo 3 von CKF und Rotten Design. Das ist Das war immer schon, seit ich es gesehen habe, egal in welcher Iteration, ob das Evo 2 oder das erste oder das war einfach, das hat mich so angesprochen vom Design, von der Formsprache. Also, das sollte man mal probiert haben. Ja, dass das viel besprochene Arius ist halt einfach.
Ja, das steht bei mir auch drauf.
Einzigartig in der Build Quality.
Vor allen Dingen in der Konstanz halt so, der Qualität, ne?
Ja. Also ich hab mal mit ein paar Freunden hatte ich mal die Diskussion über Arius, ob das Arius ein seelenloses Messer sei. Weil es halt technisch so perfekt ist. Und dann haben aber ein, zwei Leute gesagt so, ich kriege aber keine Verbindung dazu. Das ist mir fast zu perfekt. Das ist so seelenlos. Und einerseits konnte ich nicht verstehen, was sie meinen, weil ich finde es sehr schön und es ist auch sehr ästhetisch und es gibt mir was. Andererseits konnte ich es schon ein Stück weit nachvollziehen, weil es halt in vielem so perfekt war, aber in nichts irgendwie besonders rausgestochen ist, wie manch anderes Messer das hat. Wisst ihr, was ich meine? Ja.
Auf jeden Fall. Ich kann das nachvollziehen.
Aber auf jeden Fall ist es, ne? Auf jeden Fall gehört es da dazu.
Genau.
Ja, genau. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht, wobei, ja, das Blaurock BRB 4 ist halt bei mir, ich komme mir fast schon, nee, ich komme mir nicht schlimm dabei vor, dass ich mich wie ein Fanboy anhöre, weil es halt einfach, wow, also da war ich echt, da sind wir schon fast in der Custom-Region, weil Ole die Dinger ja selber macht und es nichts Produziertes. Aber das muss auf jeden Fall genannt werden. Die
definitiv.
Action, das Design, die Ergos, das ist halt auch ein Gamechanger irgendwie vom Look her. Auch für mich auch ein Gamechanger, weil ich das erste Mal erlebt habe, wie viel Gedanken über einzelne kleine Teile des Designs sich ein Maker machen kann und die den Unterschied machen. Also du schraubst das auf und siehst auf einmal so, krass, der hat in den Taschen, in denen die Kugellager laufen, hat der den Gang, auf den die Kugeln laufen, hat er nochmal vorgefräst, damit die da smoother drauf laufen. Da denkst du, hab ich vorher noch bei keinem Messer gesehen.
Das stimmt. Aber auch vor allen Dingen
so Kleinigkeiten, sowas.
Ja, auch ein Gamechanger in der Fertigungsqualität, die hier aus Deutschland kommt. Ne? Das ist ja, da können andere Marken, die Folder in der Preiskategorie in Deutschland fertigen, bei weitem nicht mithalten. Na, das ist halt für mich dann auf jeden Fall so einer der ausschlaggebenden Punkte. Ja, für mich in der... Ja.
Das letzte, warte, eins will ich noch mit reinschmeißen, damit ich fertig ist, mein geliebtes Hinderer Eclipse. Weil ich habe noch... Also das war eins der ersten Messer, was bei mir persönlich ein Gamechanger war, weil das so gut in der Hand lag. Ist halt ein Overbuild-Monster, aber die Scales, das passt halt so gut zu meiner Hand. Hm. Und deswegen muss ich das Hinderer an der Stelle. Die XM18 und 24 Serie hat mir zum Beispiel designmäßig nie was gegeben. Ich mochte den Griff nicht.
Ja.
Aber mit der Eclipse-Reihe bin ich zum Hinderer-Fan geworden.
Ich habe
Mic Drop, habe fertig.
Fange an. Bei mir habe ich auf jeden Fall auch die Holy Trinity stehen, also Chris Reeve, Hinderer und Strider, wobei ich dann bei Reeve sagen würde, dass Sebenza, wobei mir das Zahn eigentlich persönlich das liebere Modell ist, aber dass Sebenza so mehr die Ikone in der Messerszene, bei Hinra halt das XM18 3.5 Inch, ja, weil es halt auch so das Flaggschiff aus dem Hause Hinra ist, und bei Strider wäre es halt das SNG, weil das glaube ich so in der gleichen Größenordnung wie XM18 3.5 und das Sebenza spielt und halt trotzdem immer noch sehr EDC-tauglich sein kann. Das sind halt einfach so Dinge, muss man vielleicht nicht unbedingt permanent besitzen, weil es halt, da scheiden sich auch immer sehr stark die Geister, gerade rund um Strider. Aber einfach mal eins in der Hand gehabt haben und dann mal so erfahren, warum die Leute sich da so das so abfeiern, finde ich schon eigentlich empfehlenswert. So. Ansonsten König Arius kann ich mich auf jeden Fall bei anschließen. BRB4 haben wir gerade auch noch drüber gesprochen. ja, Roosevelt vielleicht noch. Das ist natürlich dann schon sehr weit über, ja, die, über den 500 Euro. Aber trotzdem auch was so die, das, was ein Messer also so leisten kann und dabei so kompakt zu sein und trotzdem ein Handschmeichler vorm Herrn ist, finde ich da trotzdem sehr, das macht das Messer halt für mich so empfehlenswert. Ne? Obwohl ich halt, ich hatte es bis jetzt halt nur in der Hand und ich würde schon sagen, so, ja, auf jeden Fall muss man es mindestens auf jeden Fall mal irgendwie auf der Messe oder so einmal in der Hand gehabt haben, damit man weiß, so, ach, okay, das ist ein Roosevelt. So. Ja, oder das. Ja,
die Action ist halt schon speziell. Ja.
Aber du faltest das halt so klein zusammen, machst es auf, nimmst es in die Hand und das passt halt einfach so super perfekt und dabei ist das noch so dünn, die ganze Konstruktion. Und allein, dass das auf zwei Detent-Kugeln im Framelock läuft, so, ne, das sind halt so Sachen, das ist halt schon ziemlich geil. Ja, aber das wäre so der Stuff, den ich so ab 500 Euro hätte. Vielleicht so zum Abschluss eure Top 3 Must-Haves, so ganz persönliche Must-Haves, so auch vollkommen losgelöst von irgendeiner Preiskategorie. Malte, was wäre das für dich?
Ein Must-Have. Ja, ich habe so viele Messer hier liegen. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Frage tatsächlich. nein, ein Must-Have, wenn. Okay, pass auf. Ein Must-Have im EDC-Bereich oder im Alltag ist für mich definitiv ein Victorinox Supertinker. Als Multitool oder generell als Messer zum Reinkommen und so. Gerade als Supertinker in der Variante, weil kein Korkenzieher, sondern Kreuzschlitz. Wie gesagt, finde ich, ist für mich ein Must-Have, muss ich haben und ich kann jedem nur raten, sich sowas zu holen. Dann schwanke ich so ein bisschen gerade noch zwischen Paramilitary 2 und dem Spider-Comanix 2. Und ich würde fast sagen, vielleicht sogar dann doch das Spider-Comanix 2. Ich glaube, haben wir jetzt bisher noch gar nicht drüber geredet, über das Messer. Aber die Ergos sind halt mega geil und du hast halt quasi ein Spider-Co, wo du eine Art Access-Lock hast. Oder die nennen es Ball-Cage-Lock, aber das ist eben so, weil das liegt einfach in die Hand, super gut in der Hand und macht einfach richtig Laune. Und als drittes, ja, ich weiß nicht, ist das jetzt läppisch, wenn ich sage, nee, ein Chris Reeve in Cozy. Ich find's super. Ich hab's jetzt seit einer Woche, ich find's immer noch, ich bin verliebt. Mich darfst du eigentlich nicht fragen. Aber für mich ist das ein absolutes, das ist für mich ein Must-Have-Messer.
Ja, darum geht's ja auch. Jan, wie ist das bei dir? Ja. Deine Top 3?
Ich hab das ähnliche Problem wie Malte gerade. Ich bin ja hier in meinem Arbeitszimmer, / Homeoffice, / Man Cave, wo ich halt meine ganze Sammlung auch vor der Nase habe. Und irgendwie intuitiv habe ich bei deiner Frage nach den drei Messern gegriffen, die ich behalten wollen würde, wenn ich alle anderen weggeben müsste.
Okay.
Und da liegen jetzt. Man kann jetzt, ist das jetzt das Must-Have, aber eigentlich ist das dann mein Must-Have, wenn das denn die drei sind, nach denen ich zuerst gegriffen habe. Ohne, das war jetzt eher ja, emotional als rational erklärt. Das ist mein BRB4, was hier liegt, das ist mein Jäger, was hier liegt, und das war das J-Cape V4, nach denen ich als erstes gegriffen habe. Das wären meine drei, wo ich sage, ja, probier die aus.
Ja, jetzt hatte ich natürlich die Zeit, die ihr mir gegeben habt, um darüber nachzudenken. Aber ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer, wo Malte sich zwischen PM2 und Manix 2, glaube ich, entscheiden musste, habe ich halt sofort das PM2 aufgeschrieben, weil ich das Manix 2 halt nie gehabt habe, weil es mir halt optisch nichts gibt. Dann muss ich mich beim BRB4 bei Jan auf jeden Fall anschließen. Und ich selber habe noch das SBR von Protec aufgeschrieben, weil es halt, ja, es ist halt ein Automatik von Protec und es ist halt so diese Größe, das Messer ist halt sehr relativ klein, aber ergonomisch bis zum Abwinken, das Ding macht halt einfach nur Bock und als EDC ist es halt einfach echt richtig, richtig cool und hat halt diese charaktertypische eseltretende Automatik von Protec und ist dabei sehr EDC-kompatibel. Okay, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas, was ihr ergänzen wollen würdet, so, was ihr unbedingt noch loswerden wollt?
Oh ja.
Vergesst
ja,
nicht die Opinels.
Genau. Ich lebe das Opinel. Nein, ich würde gerne noch genau. Werbung machen. Darf ich mir?
Ja, bitte. Rechnung kommt.
Du hängst ja mit im Boot, von daher. Nee, ich würde gerne, obwohl da ja wahrscheinlich nochmal irgendwann eine eigene Folge vielleicht kommt zu dem Thema,
ich hoffe doch.
Würde ich schon mal deine ganz lieben Hörerinnen und Hörer darauf hinweisen, dass es eine German Daily Carry Convention geben wird nächstes Jahr im März am 16.03. in München. Das ist eine Veranstaltung von der Community für die Community.
Au.
Und es geht so ein bisschen über die klassische Messermesse hinaus, weil wir dann auch noch ganz viele andere Sachen geplant haben. Und wer da heiß ist, kann gerne uns schon auf Instagram bzw. Facebook folgen. Da gibt es dann immer die neuesten Neuigkeiten. Aber ja.
Links in der Beschreibung, nur mal so.
Würde mich freuen.
Genau. Nice. Schnallt euch an. Da kommen auf jeden Fall noch ziemlich coole News auf euch zu und das Event ist generell schon ziemlich genial von der Idee und so, wie es sich jetzt gerade entwickelt, auch schon ziemlich cool. Ja, damit würde ich dann auch sagen, checkt auf jeden Fall die Profile von der GDC-Convention ab. Lasst ein Follow da, teilen und dann an dieser Stelle wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht. Viel Erfolg bei dem, was ihr gerade tut, vorhabt. Was auch immer. Und dann sage ich ciao, ciao.